warten auf ein neues Herz. Um das geht es in unserer Gesprächsrunde Herzensgeschichte. Im Mittelpunkt steht Christian, 37, Kardiologe, ein engagierter Herzspezialist, der schon vielen Menschen mit den richtigen Implantaten zu einem beschwerdefreien Dasein verholfen hat. Er, der Herzspezialist, Vater von zwei kleinen Töchtern, braucht, um zu überleben, dringend ein Spenderherz. Wie geht er und seine Frau Carmen mit dieser Situation um? Was gibt Hoffnung? Was macht Angst? Fragen rund um ein Leben auf des Messers Schneide. Ich bin Kurt Eschbacher, Journalist, ein Mensch, der voller Neugier am Schicksal anderer Personen teilnimmt. Christian, wie schwierig ist es für dich als Kardiologe, deine persönliche Geschichte zu offenbaren?
Eigentlich gar nicht so schwierig, wenn du mich jetzt so direkt fragst. Ich finde, einerseits ist natürlich meine Position ganz eine spezielle. Und diese spezielle Position beinhaltet ja einerseits den des Kardiologen, der weiß, um was es geht, der weiß um die Konsequenzen des Handelns und dergleichen. Und auf der anderen Seite ist man doch Patient. Und das ist relativ ein schmaler Grat, den man da beschreitet, weil es einfach wirklich schwierig ist, als Patient und Kardiologe mit dem Wissen, das man hat, da durchzugehen. Aber mein Vorteil ist natürlich auch zu wissen, was passiert, was kann passieren, wie man es macht, wie läuft das ab, wie kann es laufen, wenn es gut geht, wie kann es laufen, wenn es weniger gut geht. Das bringt fast eine gewisse Sicherheit, ehrlicherweise. Und im Umkehrschluss kann man natürlich auch mit seinen Patienten ganz anders sprechen. Also brauchen wir jetzt nur das Beispiel nehmen, weil du vorher angesprochen hast mit Implantaten. Ich implantiere solchen den Patienten, die ähnliches Schicksale haben, wie ich jetzt im Vorfeld mit durchgemacht habe, implantiere ich diese Geräte. Und ich glaube, ich kann da entsprechend gut aufklären und kann halt sagen, wenn das Gerät mal arbeiten muss oder das dann tut das weh oder dann funktioniert das alles richtig und dergleichen. Also man kann viele Dinge viel besser nachvollziehen, weil man es am eigenen Leib erlebt. Wir haben Kollegen, die sagen, ein Beta-Block, also ein Medikament, das den Puls verlangsamt, macht das Leben, erschwert das Ganze. Ich, wenn ich das selber als Patient betrachte, muss ich sagen, mit dem kann man gut zurechtkommen. Es ist immer fast häufig einfach eine Kopfsache. Auch dementsprechend kann ich natürlich auch sagen, was ich meinen Patienten zutrauen kann und was nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann man eine gute Lösung finden.
Informierst du dann deine Patienten auch über deine persönliche Situation?
Manche schon, manche nicht. Ich habe ein paar mehrere Patienten, die relativ eng bin. Und denen erzählt man das natürlich schon. Und mit manchen kennt man ja auch die Schicksale und leidet dann ja genauso mit. Es ist ja nicht so, dass das vor einem vorübergeht oder vorbeigeht. Und mit manchen leidet man dann auch entsprechend mit und da gibt man dann mehr Preis. Also ich habe sicher vorwiegend jüngere Patienten, die ähnliche Vorgeschichten haben wie ich. Ich sage bewusst ähnlich, weil 1:1 gibt es ja sowieso nie. Denen sage ich das dann schon und sage dann, hey, mit dem Gerät kann man gut leben. Du kannst den Alltag bewältigen. Es ist nicht so schlimm, wie es tönt im ersten Moment. Und das ist natürlich schon ein gewisser Vorteil und schafft natürlich eine ganz andere Basis mit den Patienten.
Christian braucht ein neues Herz, Carmen. Ihr habt euch entschieden, darüber auch öffentlich zu reden. Wie schwierig, du bist Psychologin, unterrichtest auch an einer Hochschule. Wie schwierig war das für dich jetzt, diesen Entscheid zu treffen?
Ja, das private Leben in die Öffentlichkeit tragen. Christian und ich, wir sind eigentlich beide nicht Menschen, die uns gerne in der Öffentlichkeit präsentieren. Wir genießen unser Privatleben sehr. Aber es war relativ schnell klar, dass dieses Schicksal, das, was wir durchmachen, dass darin so grauenhaft es klingt und wenn wir da auch später vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen, was denn so alles passiert ist, das mag auf den ersten Blick wirklich furchtbar klingen. Und es ist auch wirklich schlimm, dass jemand jung ist oder auch jemand Altes sowas durchmachen muss. Aber in der ganzen Tragik steckt so viel Positives. Also den sekundären Krankheitsgewinn, den wir haben. Unser Leben, das hat sich so verändert, seit wir die Diagnose bekommen haben. Und dadurch, dass man auch ständig daran erinnert wird, dass wir mit so einer Krankheit leben müssen, wir haben so viel gewonnen als Menschen, als Paar, aber auch als Familie. Also die Art und Weise, wie wir auf das Leben schauen, was uns Mut macht, auch, dass wir manche Dinge viel bewusster leben, uns weniger ärgern wegen kleinen Dingen und uns auch einen Mut machen, wenn Dinge mal nicht so gut laufen, dass man sich mit einem Streit mit Kollegen vielleicht nicht so ärgert und sich auch anfangen darf zu überlegen, mit was man die wenige verbleibende Zeit denn nutzen kann. Wenn ich, du hast gerade angetönt, ich habe viele Studenten und was mich manchmal ja fast traurig macht, ist, wenn ich in die Gesichter meiner Studenten schaue und ich das Gefühl habe, dass bei denen manchmal so dieses Leben fast passiv dran vorbeizieht, dass ich manchmal so denke, Mensch, wo ist der Pfupf, was begeistert euch, was treibt euch an? Und wenn man dann natürlich weiß, ja, dass man einen todkranken Mann zu Hause hat, wo auch die Zeit begrenzt ist, da kommt einem dann sowas Passives, das Erleben, in den Tag hineinleben, sowas an sich vorbeiziehen lassen, das kommt einem dann so tragisch vor, weil man so denkt, nutzt die Zeit, die ihr habt. Was macht euch Freude? Verbringt die Zeit mit euren Liebsten. Ärgert euch nicht wegen Dingen, die es nicht wert sind, oder vergeudet nicht wichtige Stunden, wichtige Tage damit. Und auch dieses Hineinsteigern in gewissen Dingen. Wie gesagt, ich bin ja in einem Hochschulkontext und da ist ja alles auf Leistung ausgerichtet. So funktioniert ja das Hochschulsystem, dass man Leistung bringen muss. Aber auch so die eigenen Grenzen zu kennen und zu wissen, wie wichtig ist dieses eine Assignment, was ich mache, in diesem großen ganzen Kontext. Müssen es 130% sein? Reichen vielleicht 90%? Und ich glaube, diese feine Balance, wo wir so tagtäglich gezwungen sind und auch ständig daran erinnert werden, wie ist es das wert, sich darüber aufzuregen? Ist es das wert, damit seine Zeit zu verbringen? Ob positiv oder negativ? Und auch sind auch wirklich dankbar darüber, dass wir uns darüber so viel Gedanken machen müssen. Und ich glaube, das ist so meine größte Motivation gewesen, das öffentlich zu machen.
Was, Christian, möchtest du jetzt selber erreichen, wenn man über eine Transplantation des wichtigsten Organs, kann man wirklich so sagen, diskutiert?
Meinst du jetzt für mich selbst erreichen oder für...
Für dich, aber auch für die Öffentlichkeit.
Also für die Öffentlichkeit ist es eigentlich ganz klar, weil ich glaube, es ist jetzt nicht so häufig, dass man als Fachbereich-Kenner sowohl Patient als auch Arzt
behandelt.
Genau. Das ist, glaube ich, etwas, das viele sicherlich interessiert und auch in gewisser Hinsicht weiterbringt in dem Sinn, weil die Fragen sind ja meistens die gleichen. Wie geht's weiter? Wie geht das alles aus? Auf was schaut man? Auf was bedenkt man und dergleichen? Also, glaube ich, das ist das eine. Und das andere ist natürlich das, was meine Frau ja schon gesagt hat. Ich glaube, einfach so die Awareness zu schaffen. Einerseits für das Thema Organspende. Und Organannahme, das ist das eine natürlich, aber da wird ja zum Glück genug Werbung gemacht oder genug Information weitergeben. Und das andere ist natürlich auch, sich vor Augen zu halten oder auch unseren Hörern so ein bisschen vor Augen oder vor Ohren zu halten, wie geht man mit sowas um, wie bestreitet man den Alltag, beziehungsweise auch was ist das Wichtige im Leben, was ist nicht wichtig. Also, dass man sich auch selbst nochmal reflektiert und fragt, ist es das, so wie es Carmen auch gesagt hat, ist es das denn wirklich notwendig? Ist es das denn wert, sich darüber zu ärgern oder auch nicht? Aber im Umkehrschluss auch, das für das einzustehen, was man gerne macht. Ich sage jetzt als Beispiel, ich könnte jetzt genauso schon arbeitslos und zu Hause auf der Couch liegen, wenn ich wollen würde. Aber ich bin genauso noch hundertprozentig berufstätig, aber primär auch aus dem Grund, weil ich es einfach wahnsinnig gerne mache. Also immer die Arbeit in dem Kontext zu sehen, Arbeit ist Aufwand, Arbeit ist Stress und dergleichen. Das tut im Gegenteil, das tut gut und das lenkt auch so ein bisschen ab vom Alltag. Und das möchte ich auch mitgeben. Also auch die positiven Sachen von dem Ganzen rauszufinden oder rauszufiltern und das auch unseren Hörern dann auch mitzugeben.
Ich würde gerne ein bisschen zurückschauen in dein Dasein. Christian, was hat dich motiviert, Arzt zu werden? War das schon in jungen Jahren irgendwie klar, dass dein Herz nicht tickt wie alle anderen?
Gut, ich glaube, da müssen wir jetzt weit ausholen, aber wir haben ja Zeit. es ist so gewesen, ich bin ich habe mit 12 Jahren einen Krebs gehabt. Also ich bin mit 12 Jahren oder was 13, das ist mittlerweile schon so lange her, dass ich es nicht mehr genau sagen kann. Und woraufhin ich dann auch eine halbjährige Behandlung hinter mir gehabt habe und da entsprechend.
Krebs? Welche Art?
Ein Tumor, ein seltener Tumor auf der Leber, der zum Glück damals nicht metastasiert hat und da entsprechend zwar groß war, aber die Behandlungschancen sind damals gut gestanden, so mit 12, 13 Jahren. Und dann bin ich ein halbes Jahr mehr oder weniger in der Therapie gewesen, mit Operationen und so weiter. Und das ist dann alles zum Glück alles gut gekommen. Aber es hat natürlich schon in dieser Zeit angefangen, sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. Also mit dem Thema, hey, bist jetzt jung, wie geht's weiter? Es ist aber zu dem Zeitpunkt schon nie die Frage gewesen, geht's denn nicht weiter oder gibt's denn irgendwelche Zweifel oder dergleichen? Sondern es gab nur, das geht schon, das kommt schon. Und das kriegen wir schon irgendwie hin, so in die Richtung. Und da in dieser Zeit bin ich eigentlich sehr interessiert gewesen, weil ich doch viel im Spital gewesen bin und großes Interesse gehabt an der Medizin, bin dann nachts wach gewesen noch, habe mit den Ärztinnen und Ärzten damals mich unterhalten und habe mich über meine Krankengeschichte und so ein bisschen, du bist ja mit der Zeit, bist du ja schon recht früh, obwohl du nicht Experte bist, bist du ja schon recht früh mit dem Thema sehr tief drin, vor allem wenn du dich interessierst. Und da ist eigentlich der Wunsch schon entstanden, Mediziner zu werden. Damals war noch der Wunsch in die Pädiatrie bzw. Kinderheilkunde mit dem Schwerpunkt der Onkologie, also sprich der Krebserkrankungen gewesen. Das hat sich im Verlauf dann ein bisschen ausgedehnt, weil es doch ein recht hartes Fach ist, auch als Behandelnder. Ich finde, das ist gerade bei Kindern ist es schon nochmal sehr speziell. Aber die Leute, die ich damals kennengelernt habe, und es ist erstaunlich, wie stark Kinder und wie willensstark Kinder sein, wie sehr Kinder kämpfen können, ohne dass es an problematisch, also und die Kinder sind wirklich, die nehmen das viel besser mit, dass alle einen Schaden mitnehmen später im Kopf, das ist klar, dass du das kannst du nicht locker lassen. Dieses Thema lässt dann ja nie mehr aus. Aber die Kinder heben wirklich wahnsinnig viel aus und machen auch vieles durch. Das Problem sind eher die Eltern. Das ist, glaube ich, wie überall, auch in der Schule und dergleichen. Und im Rahmen dessen habe ich mich dann fürs Medizinstudium angemeldet, habe es dann beim ersten Anlauf, ich bin in Österreich studiert und da ist gerade zu dieser Zeit der Aufnahmetest das erste Mal gewesen und dann habe ich den Aufnahmetest und gedacht, brauchst nicht lernen, das schaffst du locker so, weil du kommst dir frisch von der Matura, das ist kein Problem für dich, sowieso nicht. Und dann bin natürlich nicht drum gekommen und bin halt einfach ein Jahr, habe ich dann Molekularbiologie studiert und habe mich wirklich intensiv darauf vorbereitet. Und dann 2007 habe ich mit Medizin angefangen. Und dann während dem Studium ist es dann so ein bisschen losgegangen, dass ich beim Sport einmal so ein bisschen Stolpern gehabt habe und dann einmal beim Sport überhaupt ohnmächtig geworden bin und dann eingeliefert worden bin. Und es ist nicht wirklich was gefunden worden, was relevant gewesen wäre. Aber es war trotzdem so, dass es jetzt ganz klar war, dass es nichts Ungefährliches ist. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, die Kardiologie ist eigentlich noch ein spannendes Fach. Das wäre eigentlich noch.
Also eigentlich motiviert durch die eigenen Herzunsicherheiten.
Ja, eigentlich schon. Also die hat mich, auch diese Erkrankung hat mich so ein bisschen mit dem Fach auseinandersetzen lassen. Dann habe ich mir gedacht, manche sagen, ihr Herz ist ja nur ein Hohlorgan und das ist nicht relevant, aber es ist noch wirklich ein spannendes Fach und ein spannendes Organ vor allem auch. Es wirkt so leicht, so kleines Fach, aber es ist eigentlich riesengroß und die Facetten sind wahnsinnig. Und ich wollte halt immer wissen, wenn was ist, kardiorseits, was auch immer, ich möchte wissen, wo ich hingehen kann.
Eine gute Vorsorge ja, eigentlich Verlauf der Krankheit.
Ich wollte halt einfach immer wissen, ich möchte wissen, gerade wenn ich schon mit dem Herz eine Problematik habe oder sich am Entwickeln ist, möchte ich wissen, wenn was sich aggravieren, wenn was schlechter werden sollte, wo geht man hin, wo kann man hingehen, an wen kann man sich wenden, welche Literatur muss man screenen, was muss man anschauen. Und so ist es dann in die Kardiologie eigentlich gegangen. Das war jetzt die Kurzfassung. Es gab dann schon noch weitere Ausflüge bzw. weitere Ausführungen, aber es ist jetzt für die Kurzfassung.
Und war das dann eigentlich auch so wie eine Sicherheit, dass du dir selber in dem Sinne besser helfen kannst?
Nein, ich bin selber kein guter Patient. Also ich selber, ich muss das immer abgeben. Also ganz am Anfang, bevor ich meine Frau noch kennengelernt habe und in dieser Zeit, wo so die erste Diagnose gekommen ist und wo der Defi dann implantiert worden ist, war es für mich klar, ja, es ist ja eh nichts, der Defi ist jetzt drin, der macht nichts, der muss auch nie arbeiten, den tun wir noch 10 Jahre wieder raus, wenn die Batterie leer ist, also so negiert. Und bei dieser Erkrankung soll man nicht wahnsinnig viel Ausdauersport machen. Habe ich natürlich damals zu dem Zeitpunkt noch viel Sport gemacht, viel Ausdauersport, also alles, was man eigentlich nicht machen sollte, das ist ganz klar. Da kann man aber auch Patienten verstehen. Als Arzt wundert
man sich. Der Herr Doktor hat nicht auf sich gehört.
Nein, oder? Ja. So ist es. Aber als Arzt wundert man sich ja natürlich oft, hey, der und der Patient hat jetzt diese Erkrankung und da darf man das und das nicht machen. Spinnt denn der? Also du wirst wirklich fast ausfällig, weil du als Arzt gibst oder als Behandelnder gibst dir dein Bestes und versuchst, die Patienten auch entsprechend zu schützen, in Watte zu packen. Wenn der das nicht macht, wie du es gern hättest, dann ärgerst du dich natürlich, aber du kannst es mittlerweile nachvollziehen.
Zu dem Zeitpunkt, weil es dir selber auch so ergangen ist. Dein Herz ist gestolpert jeweils? Wie muss ich mir das vorstellen? Es hat dann nicht mehr regelmäßig geschlagen oder hat es total ausgesetzt?
Ja, total ausgesetzt. Ich sage immer, man kann sich so vorstellen, wie beim es heißt einfach plötzlicher Herztod. Mhm. Und der plötzliche Herztod ist wirklich, wenn das Herz vom normalen Herzschlag, vom normalen Herzrhythmus plötzlich in eine Rhythmusstörung geht, wo es zwar regelmäßig schlägt, aber wo das Blut nicht so rausgeworfen wird. Und das führt natürlich dann entsprechend zu wenig Blutdruck und wenig Blut im Kopf sozusagen. Und das führt dann zur Ohnmacht. Also das beste Beispiel ist im Endeffekt der dänische Fußballer, der damals am Fußballplatz weggekippt ist und plötzlich weg gewesen ist. Das ist auch so in diese Richtung gehend. Das war nicht das Gleiche, aber so kann man sich's vorstellen.
Carmen, als du Christian kennengelernt hast, war das irgendwann schon am Anfang eurer Beziehung ein Thema?
Naja, die Narben von Christians Defi, aber auch von der OP, die hat man natürlich gesehen. Und klar interessiert man sich dann dafür, was denn da passiert ist. Und wir hatten auch über das Thema Defi damals gesprochen, aber halt nur so beiläufig, so wie es Christian schon gesagt hat. Also, ja, ich habe zwar ein Defi, aber Und wir hatten dann noch über solche Themen gesprochen, so, vielleicht sollten wir den rausholen, da könnte man eine Lebensversicherung abschließen in Deutschland.
Also, ihr habt Scherze gemacht darüber.
Wenn du sowas drin hast, wenn du sowas drin hast und die Vorgeschichte hast, du kannst weder Unfähigkeitsversicherung mehr abschließen, noch eine private Krankenversicherung oder dergleichen, weil du ja nicht mehr genommen wirst. Du bist ja
invalid sozusagen.
Ja, invalid sowieso.
Ja.
Mhm. Und wir haben dann, also ich habe ihn so kennengelernt, dass er gesagt hat, naja, er hat den Defi halt drin, aber brauchen tun wir den nicht. Vielleicht lassen wir den mal rausmachen, damit, bis wir dann mal joggen gegangen sind zusammen und dann hat sich dann, und ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, gell? Also wir waren zusammen joggen, ich hatte so dieses Wissen, wir brauchen den Defi nicht und
Also ihr seid schon verheiratet gewesen?
Nein, das war wirklich
Pflicht. Die erste große Verliebtheit,
da waren wir noch recht verliebt. Das war relativ am Anfang.
Da waren wir noch recht verliebt. Entschuldigung, bitte. Es war relativ frisch,
genau so im ersten halben Jahr. Und dann sind wir mal zusammen joggen gegangen im Münchner Olympiapark. Und so zwischen einer strengen Studien- und Forschungsphase. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir den Kopf freikriegen. Und ich habe da voll Gas gegeben am Olympiapark und Christian auch. Und er sagt dann zu mir, mir geht's gerade nicht gut. Oder mir ist gerade nicht so wohl. Und wie gesagt, dieses Thema Rhythmusstörungen und Defi war mir nicht klar. Also so, ich dachte so, dann schnauf halt da mal ein bisschen. Und er hat gesagt, er setzt sich kurz hin oder legt sich kurz hin. Dann hat gesagt, mach das mal. Und ich bin natürlich neben ihm geblieben und habe gedacht, ich lasse ihn jetzt mal in Ruhe schnaufen. Und er hat die Augen offen gehabt und dann hat er auf einmal so ganz komische Schnorchelgeräusche, so als würde er schnarchen. Und das war relativ gruselig, ja, zurückblickend gesehen, weil was ich da zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht verstanden hatte oder realisiert hatte, war, dass er zu dem Zeitpunkt eine schwere Rhythmusstörung hatte und ich ihn hätte reanimieren müssen. Genau in dem Fall. Und ich habe das nicht verstanden, weil für mich war es so, wenn ich jemanden reanimieren muss, hätte ich irgendwie gedacht, so, dann würde man da gar nichts mehr merken. Also dann würde weder ein komisches Schnorchelgeräusch kommen, noch sind die Augen offen. Ich habe ihn dann schon angesprochen, weil ich gesagt habe, du, alles in Ordnung. Und hat er nicht darauf reagiert. Und dann habe ich ihn natürlich schon so ein bisschen angestupft und so. Und als ich ihn das angestupft habe, bin ich erschrocken, weil dann hat er Defi geschockt. Und ich habe das damals als Laie, wie gesagt, nicht verstanden. Ich habe eben nur gemerkt, irgendwas ist nicht in Ordnung, weil er mit dem Brustkorb schon deutlich vom Boden abgehoben ist und nach oben. Und ich hatte richtig, richtig Glück in der Situation. Und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ja, eine höhere Macht mich da geschützt hat in der Situation. Christian ist dann wieder von alleine zu Bewusstsein gekommen. Das hätte so nicht sein müssen. Und wollte dann nach Hause laufen auch noch und ist nach Hause gelaufen. In dem Moment habe ich ja überhaupt nicht richtig verstanden, was da überhaupt passiert war. Rückblickend hätte ich ihn zu dem Zeitpunkt, also ich hätte ihn reanimieren müssen. Ich hatte Glück, dass sein Gehirn genügend Sauerstoff bekommen hat, weil stell dir mal vor.
Ja, es war kurz.
Es war kurz, aber wenn das Ding länger gewesen wäre, stell dir mal vor, Kurt. Die Liebe meines Lebens liegt da auf dem Boden. Ich check nicht, dass ich hätte helfen müssen. Und wenn er einen Gehirnschaden gehabt hätte, es wäre meine Schuld gewesen.
Nein, natürlich nicht, aber für dich.
Ich hätte damit leben müssen. Stell dir mal vor, ich hätte der Liebe meines Lebens hätte ich nicht geholfen. Und ich hatte furchtbares Glück, dass wir den Defi hatten. Und ich hatte furchtbares Glück, dass Christian nach diesem einen Schock wieder zu Bewusstsein gekommen ist. Und ab da wussten wir, wir sind dankbar, dass wir dieses Gerät haben. Und es ist nicht, dass wir ihn nicht brauchen. Mhm.
Hat das die Beziehung dann auch belastet für dich jetzt?
Also, ja.
Lebt dann plötzlich eine ständige Angst mit einem?
Ja, also das ist schon auch ein Trauma. Also wie gesagt, also auch so diese Selbstvorwürfe, nicht adäquat gehandelt zu haben, das nicht erkannt zu haben, damit muss man auf jeden Fall leben. Und wie gesagt, es kam ja so aus dem Nichts heraus. Und das, glaube ich, ist so das Gruseligste an der Krankheit, dass es vollkommen normal war und dann zack, ist es da. Man hat keine Vorwarnung davor. Und dann weißt du nur, wenn das passiert, dann musst du in Topform sein. Dann muss alles funktionieren. Du möchtest jemanden, den du liebst, bestmöglich helfen können. Und auch diese Hoffnung, also ich will nicht sagen, dass man dann fast vielleicht klammert um den anderen, aber zu wissen, hey, wenn der alleine ist.
Und die anderen nicht wissen, was da abgeht. Ja.
Ich glaube, also damals zu dem Zeitpunkt war es uns beiden, ja, jetzt ist jetzt einmal passiert und das kommt jetzt so schnell nicht wieder und dann passiert es noch einmal im Verlauf der Jahre und noch einmal und so weiter. Ich glaube, je häufiger das dann passiert ist, desto eher kriegst du dann Angst.
Ja.
Kriegst du es mit der Angst zu tun. Angst zu tun im Endeffekt, damals habe ich noch keine große Angst gehabt, weil erstens habe ich nichts mitgekriegt von diesen Schocks, die sau schmerzhaft sind, entschuldige die Wortwahl, aber die tun wirklich, wirklich weh. Und
also das tut dann im ganzen Körper
weh. Es tut richtig weh. Wie bin Also einer von meinen Patienten, das war damals in München noch, der ist von einer ländlichen bayerischen Region gewesen und war Bauer. Und der hat sogar relativ robust und hart im Nehmen, und der hat sogar gesagt, es hat sich angefühlt, wie wenn er vom Pferd getreten wird. Und das kann ich bestätigen. Das tut wirklich weh. Also es ist wirklich nicht schön. Und das ist echt. Aber dann, wenn du das erste Mal wirklich bei Bewusstsein mitkriegst und dann beginnst auch so zu überlegen und dann kriegst du selber auch Ängste. Also es vergeht dann kein Tag mehr, wo du nicht dran denkst.
Es könnte passieren.
Genau, es vergeht einfach kein Tag mehr. Ja. Und so wie jetzt, in der Situation, wie es jetzt ist, man schränkt sich im Alltag schon ein. Also wenn jetzt irgendwelche Belastungen, allein jetzt, wenn wir da zu dir gekommen sind, die Treppen hoch, ich traue mich nicht, schnell das Ganze zu machen. Ich glaube, es wird nichts passieren. Aber ich traue es mir nicht zu, der irgendwie wie ein normaler 37-Jähriger hochzuspringen, sozusagen.
Merkst du dann, dass sich etwas verändert?
Ja, Angst. Du kriegst Angst. Mhm. Also du hast höllen Respekt vor jedem Hügel, also vor jeder Steigung, weil du weißt nicht, hey, wie schnell kann ich dir jetzt gehen, wie schnell soll ich sie gehen? Also du bist immer total im Ungewissen. Und sobald du, ich bin halt auch nochmal hypersensibel, ich merke auch jeden Extraschlag, den ich habe, der jetzt keinen pathologischen Wert haben muss, vor allem einzelne Schläge jetzt nicht.
Also du zählst deine Herzschläge unbewusst?
Die normalen Herzschläge merkst du nicht. Mhm. Also wenn das Herz normal schlägt, aber ich merke jeden Zusatzschlag. Wir Menschen haben alle, jeder von uns hat Zusatzschläge, so Extraschläge, die in einer gewissen Anzahl bei jedem auftreten, aber bei manchen dann mehr und auch manchmal ein Zeichen von einer Herzproblematik sein können. Und ich merke halt jede einzelne von diesen Extraschlägen. Und ich kann halt auch ungefähr schon abschätzen, also damals beim letzten Ereignis habe ich so gemerkt, bevor das losgegangen ist, habe ich gemerkt, ich habe vermehrt von diesen Extraschlägen, vermehrt Rhythmus, also so leichte Rhythmusstörungen, das habe ich selber bemerkt, aber keine Notiz geschenkt dem Ganzen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt in dem Status, wie es jetzt ist, wenn ich mich belaste und ich merke eine Extrasystole, ich kriege fast eine Panikattacke. Also wirklich, du kriegst Angst, weil du weißt im Kopf, jetzt geht es wieder los. Das ist das eine. Es beginnt wieder mit der Rhythmusstörung. Dann das nächste ist, wie lange braucht der Defi, bis er hochgeladen ist, also bis er zählt. Ich weiß im Hinterkopf wiederum, wie funktionieren diese ganzen Algorithmen, wann setzt er ein, wie oft und wie so weiter. Also ich habe wieder die zwei, da bin ich wieder Patient und Kardiologe zugleich, weil ich kann sagen, ich verstehe das Gerät, wie das arbeitet und wann es arbeitet. Ich weiß, wie sich es anfühlt. Du wirst automatisch, wie wenn du mit jemandem Streit hast, die wird dann richtig warm in dem Moment, weil du einfach Angst kriegst. Ich habe vorher nie gewusst, was eine Panikstörung ist. Ich habe immer die Leute fast schon belächelt, die gesagt haben, ich kriege Panik und so weiter. Ich kann das mittlerweile nachvollziehen. Ich weiß, wie wenn man sich belastet und dann ein Extraschlag kommt, du kriegst dann die Angst. Das ist furchtbar.
Ist das Angst, blöd gesagt, vor dem Schmerz oder vor dem Tod?
Von Tod habe ich noch gar keine Ängste. Also an den Tod denke ich gar nicht. Der ist eigentlich recht ausgeklammert, bei mir zumindest. Mhm. Das muss ich noch sagen. Aber es ist eher vom Prozedere. Also, als Beispiel. Ich gehe nach Hause vom Kinderspielplatz, ohne, also vielleicht mit Kind oder ohne Kind, was auch immer, gehe jetzt nach Hause und dann merke ich während dem Nachhauseweg, dass eine Rhythmusstörung auftritt. Ich merke das, ich toleriere die. Vom Kreislauf her toleriere ich dich, aber dann gehst du im Hinterkopf, A, wie lange braucht es noch, bis der Defi losgeht? B, sind alle versorgt? C, weiß keiner Bescheid, also wissen rundherum alle Bescheid? D, Notruf absetzen? E, hoffentlich weiß der Notarzt, hoffentlich kann der was, also hoffentlich weiß der. Ja, du musst dir vorstellen, es gibt den Notärzte, die Unfallchirurgen sind. Wie oft sieht der Unfallchirurg sieht sowas? Mit Anästhesisten ist das noch was anderes, die sehen das vielleicht häufiger. Aber ein Unfallchirurg, der super ist in seinem Fach, aber bei Autounfällen, wo ich nichts machen könnte, ich bin Kardiologe, ich kann mit keinem gebrochenen Knochen, wie wird schwindelig, wenn er einen offenen Bruch sehen würde zum Beispiel. Also das sind ja diese Dinge, die du als Laie nicht weißt, die du aber als Mediziner selber genauso weißt. Und du fühlst dich verantwortlich, du fühlst dich in dem Moment verantwortlich für alles, was rundherum passiert. Und als das letzte Mal passiert ist, weil das ganze Notarzt-Team und alle sind gekommen und dann, bevor man dann wegtritt sozusagen, habe ich noch schnell alles gesagt dem Notarzt, was ist die Grunderkrankung?
Nein, ehrlich.
Was muss er machen? Also was muss er machen? Die wissen das schon selber. Aber was ist in dieser Situation am besten hilfreich? Einfach mitunter mal ein bisschen sedieren, also sprich was zum Schlafen geben, Ruhe reinbringen, das hilft schon mal sehr viel, die gewissen Rhythmusmedikamente vorbereiten und geben, solche Dinge. Und dann geht es ja noch weiter. Wenn das in meiner Region passiert und ich werde in mein Spital geliefert, das ist mein Bereich und betrifft primär mich, beziehungsweise ich bin einer derjenigen, die wissen vielleicht noch am ehesten, was damit, ich sage jetzt nicht, dass die anderen das nicht können, aber ich weiß halt genau, was man beim Defi einstellen muss, was man nicht einstellen muss, was man nicht machen sollte und so weiter. Meine Kollegen sind alle top. Aber jeder hat so seine Subspezialisierung und meine ist halt dann fast genau das. Und das macht es nicht immer einfacher. Also ich habe sicher Mankos in gewissen anderen Bereichen, die Kollegen gut abdecken können, aber man ergänzt sich dann auch immer als Team. Und das zieht sich dann so durch. Also du fühlst dich ständig verantwortlich für alles. Und du hast natürlich deiner Familie gegenüber ein schlechtes Gewissen. Weil du verursachst denen ja Kummer. Es spielt einfach alles zusammen. Also in deinem inneren Auge geht auf einmal alles los.
Was heißt das für dich, Carmen? Also nachdem du weißt, dass das jeden Moment passieren kann, blöd gesagt, Hast du dich ausbilden lassen, was zu unternehmen ist? Oder wie kann man dann vorsorgen, wenn man mindestens schon in der Nähe ist, was ja schon ein Geschenk wäre?
Meine Frau kennt sich, ist eine halbe Kardiologin. Sie ist wirklich sehr fit.
Ich habe wirklich mal ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ein Medizinstudium denn für einen kranken Mann das Richtige wäre. Habe dann aber abgesehen, weil ich zwei kleine Kinder hatte und das organisatorisch dann schwierig geworden wäre. Ich glaube, wir haben uns versucht, so gut vorzubereiten, wie es geht. Also ich habe überall laminierte Checklisten rumliegen für mich, weil ich genau so eine Situation, dass Christian dann in einer Rhythmusstörung oder in einer Phase, wo er vielleicht kurz davor ist, das Bewusstsein zu verlieren, wegen einer Rhythmusstörung oder vielleicht sogar geschockt wird, ich nicht mehr möchte, dass er irgendeinem Notarzt irgendwas sagen muss. Das heißt, wir haben wunderbar laminierte Checklisten, wo ich in dem perfekten medizinischen Wortlaut, weil der fehlt mir ja, aufgeschrieben habe sozusagen, was genau los ist, was ihm am besten hilft, auch welche Medikamente er nimmt. Ich weiß eigentlich auch schon so relativ gut, ja, was da zu tun ist. Sind auch solche kleinen Geschichten wie, also er hat es vorhin schon angesprochen, dass in der Akutphase eigentlich das Beste ist, lustigerweise, dass wir ruhig sein müssen, gell? Wir brauchen Ruhe. Und er hat gesagt, wenn er kurz vor einer Panikattacke steht oder tatsächlich eine hat, dann da Ruhe reinzubringen. Das heißt, wir machen dann zusammen Atemübungen und versuchen dann gemeinsam, uns so ruhig zu kriegen wie möglich. Ich glaube, die Reanimation kann ich mittlerweile recht gut. Aber man ist natürlich furchtbar aufgeregt. Gell? Das ist,
es geht ja um Sekunden, genau. Und es geht um Leben und Tod, oder?
Genau, und ich glaube, das steht und fällt auch so ein bisschen, ja, wo das Ganze passiert. Ich hatte jetzt Glück, die letzten Male, wo ich zur Reanimation gekommen bin oder wo in solchen kritischen Phasen waren, hatte ich einmal Glück, das war einmal auf der Straße, da war eine Hausarztpraxis in der Nähe und ich konnte einen Passanten losschicken, dass er in der Hausarztpraxis schnell jemand vom Ärzteteam holt.
Zivilcourage ist sehr hoch gewesen.
Ja, wir hatten eine ganz hohe Zivilcourage, also sind Leute stehen geblieben und wir hatten auch unsere kleine Tochter dabei, die hat sich im Übrigen auch total, also die hat das intuitiv verstanden, dass gerade eine Situation ist, wo sie saß ganz ruhig, zurückhaltend in ihrem...
Und sie war sie ein Jahr. Dreijährig, oder?
Ja, damals war sie ein Jahr.
Damals war sie ein Jahr alt, genau. Und sie hat das intuitiv verstanden, war ganz ruhig und hat verstanden, dass gerade... Und also die Zivilcourage war richtig hoch. Ich glaube, so die beste Vorbereitung, die ich mir machen konnte, war nach diesem ersten Ereignis im Olympiapark, das habe ich mir geschworen, dass wenn ich dabei sein darf, dann möchte ich versuchen, das so gut wie möglich hinzubekommen, weil das würde ich mir nicht verzeihen. Ob ich es perfekt mache, das ist eine andere Sache, aber ich möchte versuchen, so gut wie möglich hinzubekommen. Das bin ich meinem Mann, das bin ich meiner Familie, das bin ich denen schuldig.
Wie oft passiert denn das jetzt, so ein Ereignis?
Also, das letzte Mal war es jetzt vor 2 Jahren, 2,5, und dann ist er da entsprechend, da bin ich im Inselspital, im Spital mehr oder weniger behandelt worden, verödet worden, also Verödung von dieser Rhythmusstörung, entsprechend medikamentös eingestellt und jetzt hat sich so ein bisschen beruhigt. Und so wäre es eigentlich schön, wenn es so bleiben würde. Das heißt ja, deshalb war ja auch unsere Überlegung, super, das ist jetzt behandelt, das ist jetzt stabilisiert, jetzt braucht man nichts mehr machen. Dann kann man ja auch sagen, mit dem kann man trotzdem älter werden, beziehungsweise irgendwann einmal, also uns war schon bewusst, dass es in Richtung Transplant geht, schlussendlich. Aber wir wollten es natürlich so lange, wie es geht, rauszögern. Was aber halt jetzt einfach noch dazugekommen ist, dass sich die Funktion verschlechtert hat. Und dementsprechend wurde uns geraten, in Richtung Leistung zu denken.
Also das heißt, das Herz hat einen Teil seiner Pumpfähigkeit verloren, muss ich mir das so vorstellen.
Genau, also okay. Die Pumpe arbeitet, also gerade im Herz haben wir 2 Hauptkammern, eine rechte und eine linke und einen Vorhof, und also 2 Vorhöfe, einen rechten und einen linken Vorhof. Und diese Art der Erkrankung betrifft nicht den Hauptbereich, also sprich den größten Teil des Herzens, das ist der linke Herzkammer, sondern es betrifft hauptsächlich die rechte Herzkammer. Und die rechte Herzkammer ist eigentlich viel muskelschwächer, die muss nicht so einen Druck aufbringen, weil das Blut ja nur in die Lunge weitergebracht werden muss. Aber die ist riesengroß, die hat sich verändert und die führt dann zu Rhythmusstörung, weil der Muskel nicht mehr Muskel ist, sondern der Muskel ist Narbengewebe. Und das Herz kontrahiert sich nur, also der Strom führt ja schlussendlich zur Kontraktion vom Herzen und das kontrahiert sich natürlich nur, wenn du die Reizleitung in Ordnung ist. Und die ist doch nicht in Ordnung, kann zu Kurzschlüssen führen. Und da ist ja das einerseits die rechte Herzkammer von der Funktion her deutlich eingeschränkt und undicht. Also die Klappen sind undicht. Und wir sehen ja dann anhand der Blutwerte, die ein bisschen schlechter geworden sind, dass wir jetzt einfach momentan noch ein stabiles Fenster haben, aber dass es progredient ist, dass es weiterläuft. Und das war jetzt für uns, auch wenn wir von alle Phasen von Kübler-Ross durchgemacht haben, wo wir es dann schlussendlich jetzt gesagt haben, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wir möchten stabil in so eine Situation gehen, so bewusst wir. Ja. Weil mit dem Rücken zur Wand stehen und ganz dringend was gesucht werden muss, sondern wirklich ein bisschen Zeit haben und das stabile Fenster nutzen.
Wie geht das dann jetzt mit deinem Alltag als Kardiologe? Du arbeitest voll. Mhm. Ist das?
Das geht super, weil ich bin so furchtbar dankbar, dass er jeden Morgen in die Klinik geht, weil ich weiß,
dort
sicherer.
Dort ist er am besten aufgehoben.
Genau, dort ist er am besten.
Und meine Arbeitskollegen wissen, also so die ganze Abteilung, wenn jetzt sogar das ganze Haus weiß von meiner Vorgeschichte im Endeffekt. Und dementsprechend ist es für mich sehr angenehm bei der Arbeit, weil also momentan, ich kann mir auch zum Glück, mein Arbeitgeber ist sehr kulant, auch ich muss jetzt gerade keine Nachtdienste machen.
Ist dann die Transplantation die einzige Alternative jetzt diese Veränderung in dem Sinne als nicht lebensbedrohlich zu eliminieren?
Die Alternative wäre nichts zu machen, Medikamenten so weiterzufahren, aber das ist halt auch keine Dauerlösung. Das muss man sagen. Mhm. Medikamente sind ja auch die ich jetzt gerade nehme, haben auch ein gewisses Nebenwirkungspotenzial und wenn die länger nimmst, steigt dieses Risiko und das will man natürlich auch nicht. Das heißt, auf Dauer kannst du das auch nicht so machen. Das ist eine Erkrankung, die progredient ist, also sich weiterentwickelt. Und dementsprechend ist es eigentlich schlussendlich die einzige Alternative.
Ich habe zwei Töchter, ungefähr 3- und 1,5-jährig. Ist das bei 2 Menschen, die berufstätig sind und die jetzt auch mit dieser Last durch den Alltag gehen, eher eine Belastung, die man irgendwie mit viel Anstrengung meistern muss, oder ist das eine tägliche Freude?
Sowohl als auch, hätte ich gesagt, oder? Also es hat von beiden was.
Es hat von beidem was. Ich habe vorhin gesagt, wir leben ja wirklich auch bewusster. Also wir schätzen dieses Geschenk dieser Kinder, dass wir die beiden Kinder haben dürfen und auch die gemeinsame Zeit, die wir als Familie mit den Kindern haben dürfen, schätzen wir sehr. Und wir schätzen auch, was wir mit den Kindern machen können, trotz dieser Einschränkung. Und das ist wunderschön. Das ist, auch, und da sieht man auch mal, wie, also wenn Christian mit den Kindern zusammen ist, das sieht man mal, selbst mit dieser Einschränkung, er kann viele Dinge nicht machen, die vielleicht ein ganz gesunder Papa machen könnte. Also so Kinder auf den Schultern tragen oder überhaupt mal die Kinder tragen oder den Kinderwagen stoßen. Das geht alles nicht.
Velofahren die Kinder.
Velofahren. Es sind so viele Dinge.
Ja,
absolut.
Skifahren.
Ist das so? Ja, du hast absolut recht. Aber trotz allem, wenn man ihn sieht mit den Kindern und welchen Mehrwert er für seine Kinder bedeutet und welche Freude die Kinder mit diesem Vater haben, dann denkt man so, ach, das ist vollkommen egal. Das gibt so viel Lebensqualität, das ist so schön. Und also uns tut es furchtbar gut. In Anbetracht dessen, dass wir wissen, was kommt, haben wir natürlich schon auch ein bisschen Bauchweh, weil die Kinder natürlich sehr klein sind und sie verstehen, wenn ein Papa dann nicht zu Hause sein wird. Sie verstehen, dass der Papa krank ist.
Also ihr redet mit den Kindern über in dem Sinne auch dein Handicap.
Genau. Klar, wir thematisieren das ganz offen. Das ist auch gar nicht so einfach, dass man da gute Zugänge dazu findet. Uns ist wichtig, dass wir ehrlich sind, aber wir wollen sie natürlich auch nicht verängstigen. Also wir wollen versuchen, das so offen und so objektiv, wie man das eben kann, gerne mit einer 1-Jährigen und vor allem mit einer 3-Jährigen anzugehen. Aber zum Beispiel so eine ganz coole kleine Episode davon, die irgendwie so mir immer noch das Herz rührt, ist, als wir mit ihr darüber gesprochen haben und ihr auch sie darauf vorbereitet haben, dass wir auf einen Anruf warten, wenn der Papa ein neues Herz bekommt, weil der Papa dringend ein neues Herz braucht, weil seins krank ist. Dann hat sie gesagt, oh, dann geht der Papa ins Krankenhaus. Und sie hat zwei Dinge, die ihr die allerliebsten sind, die sie trösten. Ohne die können das sie, glaube ich, nicht überleben. Das ist ihr Nuki, ihr Schnulle. Und sie hat wie so eine Art kleines Kuscheltier, so ein kleines Haarteil. Das liebt sie über alles und das kann sie nicht schlafen. Dann gehen wir ins Krankenhaus und sie nimmt ihren Schnulle und diesen kleinen Fifi nimmt sie mit und die kriegt dann der Papa. Und das hat gezeigt, dass sie verstanden hat, wenn der Papa im Krankenhaus ist, dann geht es ihm nicht gut, dann hat er Schmerzen. Und wenn es ihr nicht gut geht, dann hilft das ihr, dann tröstet sie das. Mhm. Und das sind so diese Momente, die sind so herzwärmend. Mhm. Das ist, ja.
Begleitet dich dann, also du bist ja auch berufstätig, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, begleitet dich dann durch deinen Berufsalltag die Angst, dass etwas passieren könnte, wo du dann halt nicht dabei bist?
Ja, also so per se unterschwellig schon. Ich glaube, was wir versuchen ist, wir versuchen in unserem Alltag, dass wir nicht ohnmächtig werden oder uns von der Angst nicht besiegen lassen. Weil ich glaube, so eine Lektion, die wir auch gelernt haben, ist, so endlich dieses Leben ist und vielleicht auch endlicher bei uns ist, wie bei manch anderen ist, die Lebensqualität ist eigentlich das Allerwichtigste. Und trotz all dem, was wir wissen, trotz all der Gefahr, glaube ich, ist das Wichtigste, dass wir ein so fröhliches, so glückliches, so unbeschwertes Leben wie möglich führen können. Und ich glaube, wenn man sich da die ganze Zeit von dieser Angst besiegen lässt, wir sagen da immer wieder so, nein, es kommt automatisch.
Ich glaube, das beste Beispiel, muss da immer, um das verbildlichen zu können, ist, mir fällt in dieser Situation immer ein, ich weiß nicht, ob du Monty Python, Life of Brian, wie sie dann am Ende alle am Kreuz sind und dann fangen sie zu pfeifen und sagen, always look on the bright side of life. Und
ja, genau.
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst, sollst du den Kopf nicht hängen lassen.
Genau. So. Ja, ja. Ja.
Wie geht das denn jetzt weiter, Christian?
Also jetzt dürfen wir nochmal in die Ferien gehen, weil noch sind wir nicht ganz aktiv gelistet, sondern sind wir erst nach den Ferien aktiv gelistet.
Also ich habe noch so eine Karenzzeit
von drei Wochen.
Drei Wochen.
Die dürfen wir nutzen.
Ja, das ist bedingt, weil wir noch ein paar Impfungen
gebraucht haben.
Allein da können wir ja sehen, wie glücklich wir sein dürfen. Wir sind in so einer Situation, dass wir noch Impfungen vorholen dürfen und Dinge vorbereiten dürfen, die nach einer Transplantation nicht mehr möglich sind. Ja. Manch ein Patient hat diese Chancen überhaupt nicht mehr. Und wir sind in der glücklichen Lage, wir dürften noch impfen und wir stehen nicht so mit dem Rücken an der Wand.
Ja. Die ganzen Voruntersuchungen konnte man noch alle machen, was einfach wirklich alles. Also ich glaube, ich bin jetzt einer, der am besten untersucht, Menschen.
In der ganzen Schweiz,
du wirst wirklich auch von Kopf bis Fuß oder auf den Kopf gestellt. Aber jetzt nach diesen drei Wochen geht es dann in die aktive Listungsphase.
Das heißt, ihr dürft nicht mehr weggehen,
genau.
Ihr müsst innerhalb einer bestimmten Zeit.
Nein, eigentlich gar nicht. Also wir haben das nachgefragt, weil uns das auch so gedacht war, dass man 2 Stunden müssen wir im Spital sein. Wir dürfen uns in der ganzen Schweiz bewegen. Und ich meine, dann waren wir eigentlich auch schon wieder froh, weil wir haben sowohl die Romandie als auch Kleinitalien sozusagen, das Tessin, und wo wir dann einfach wirklich alles machen dürfen und können. Sie haben vom Transplantieren gesagt, vielleicht nicht im letzten Eck von Graubünden. Das könnte sein, dass es ein bisschen schwierig wird mit der Abholung.
Verschneidesten Skiort.
Ja. Genau, aber das dürfen wir alles.
Also das heißt, wenn ein geeignetes Herz da ist, hat ja jemand anderes sein Leben dafür gelassen. Das finde ich auch nicht ganz einfach, damit umzugehen. Ist für dich die Chance, weiterleben zu können, dann müsst ihr relativ rasch ins Spital gehen. Wo wirst du operiert?
In Bern.
In Bern.
In Bern.
Und das ist aber ganz wichtig für dich auch, aus Vertrauensbasis den Operateur zu kennen.
Das ist ja auch so, die meisten haben ja nicht die Möglichkeit, den Operateur kennenzulernen, weil wenn sie dann gelistet sind, kommt vielleicht noch, meistens passiert das nachts, was die Kollegen oft immer beschrieben haben, die Wahrscheinlichkeit, dass mich einer der beiden operiert, die ich jetzt kennengelernt habe, ist relativ hoch, außer es sind gerade beide auf Kongress oder in den Ferien. das natürlich, aber das sind sie eigentlich nicht, das haben sie auch selber gesagt. Und das ist schon natürlich ein gewisses Vertrauensverhältnis. Du, in der Medizin, ich sage immer so, also das ist mein Credo, du musst nicht der allerbeste Arzt der Welt sein. Das musst du nicht. Du kannst der beste Arzt sein und das bringt da überhaupt nichts, weil du den Zugang zu den Patienten nicht hast. Schlussendlich müssen dir die Patienten Vertrauen können. Und ich weiß nicht, wie man das macht, aber bei manchen funktioniert es überhaupt nicht, dass die sich wohlfühlen, aber bei manchen funktioniert es einfach. Und schlussendlich muss man ein gewisses Vertrauen haben.
Das siehst du als Betroffener oder spürst du als Betroffener genauso wie als Arzt,
ja,
oder?
Ja, absolut. Absolut. Das ist schon so. Also wenn ich jetzt an jemanden habe, der fachlich sensationell ist, aber wo es menschlich überhaupt nicht passt, dann ist das für mich, eine Kombination.
Ja. Du kannst das nicht. Ist es absehbar, wie lange es dauern könnte, bis ein geeignetes Herz?
Nein, das ist wirklich vorliegt. Roulette. Also wie lange es dauert?
Na, Roulette darfst du nicht sagen. Wir haben ja natürlich ganz klare Regeln.
Zeitroulette.
Also, Zeitroulette, ja.
Gestern noch mit einem Kollegen aus Liechtenstein telefoniert, der hat gesagt, ja, die Mediane, also die mittlere Zeit, bis man in der Schweiz ein Organ, ein Herz erhält, ist laut Medien online, ich weiß nicht genau, welche Quelle er genutzt hat, 0,9 Jahre. Also das finde ich jetzt nicht lang.
Nein, ich auch nicht.
Das hat mich fast ein bisschen, ja, also es kann wirklich sein, dass es morgen dann soweit ist, aber es kann natürlich auch sein, dass es in 2 Jahren ist. Ich rechne nicht damit, dass es ganz so schnell geht, wenn meine Blutgruppe jetzt nicht die häufigste ist. Mhm. Aber was ja auch gute Sache ist, einfach, dass wir es jetzt schon listen haben können, einfach.
Genau, wir sind auch nicht high urgent gelistet,
genau.
Das müssen wir dazu sagen.
Mit welchen Gefühlen schaut ihr jetzt in diese Zukunft mit einer Transplantation, die dann schon auch ein großer Eingriff darstellt?
Vom Eingriff her, sagen die Chirurgen immer, ist es eigentlich herzchirurgisch einer der einfachsten Eingriffe.
Ah ja.
Vom Eingriff her ist es laut Chirurgen, ich kann das nicht beurteilen, aber die Chirurgen sagen, das ist jetzt nichts, was wahnsinnig komplex ist, wie wenn du Herzklappe ersetzt oder dergleichen oder mehrere Reoperationen hast. Das ist dann viel komplexer. Vor der Operation per se habe ich jetzt nicht wahnsinnige Angst, ich habe einfach eher Respekt. Also einerseits vor dem Zeitpunkt, wenn der Anruf kommt. Mhm. Diese Situation, die versuche ich auszublenden, weil sonst
wirst du wahnsinnig.
Ja, sonst wäre ich wahnsinnig, weil ich weiß, okay, jetzt kriege ich den Anruf, es geht los. Wo bist du gerade, was machst du gerade, wer ist gerade in der Nähe? Wie läuft es jetzt, diese Situation, mich von meiner Familie verabschieden zu müssen? Ich glaube, das wird emotional ganz, ganz schlimm. Das glaube ich wirklich. Und ich versuche das wirklich zu verdrängen, muss man sagen.
Und für dich, Carmen?
Ja, ich das vorhin schon gemerkt mit meinen Listen. Ich sehe mich sozusagen als diejenige, die in dieser Zeit die Familie auch am Laufen halten muss. Das heißt, ich schätze auch da, dass wir dürfen vorbereitet sein. Wir wissen, dass dieser Anruf kommt. Wann, wissen wir nicht. Aber ich habe schon angefangen mit wirklich guten Vorbereitungen, weil das bedeutet ja, dass wir die Kinder gut betreut haben müssen. Ich würde wahnsinnig gerne mitgehen, wenn der Anruf kommt. Das heißt, ich habe jetzt schon solche Entscheidungsbäume geplant, wie wann, zu welcher Tageszeit rufen die Leute an, wen könnte ich kontaktieren. Wir haben ein Netzwerk aufgebaut und die Leute wissen auch schon Bescheid. Besonders rührend zum Beispiel die Kita, in die unsere Kinder gehen, die haben schon eine Mitarbeitersitzung gehalten und haben schon diesen Fall besprochen und haben uns auch da gesagt, dass sie unterstützen. Wir haben tolle Freunde, die uns Unterstützung zugesichert haben. Also das sicherlich, aber auch, dass wir versuchen zu planen, wie kann es denn gehen, so dass wir die Kinder mit dabei haben können, aber dass auch ich für meinen Mann da sein kann. Und wir haben natürlich auch noch den Job, gell? Auch da ist, also jetzt für mich zum Beispiel, ich unterrichte an der Hochschule, das heißt, je nachdem, wann dieser Anruf eben kommt, bedeutet das für mich, dass ich mitten im Semester stehe. Und ich habe auch eine Verantwortung gegenüber meinen Studenten. Das heißt, auch da versuche ich gerade alles so vorzubereiten, dass egal wann ich ausfall, dass ich schon diesen Backup da habe und dass ich dann in dieser Phase, wenn es dann nachts ist, da nicht mehr große E-Mails schreiben muss oder großartige Leute instruieren muss, sondern dass es so nahtlos wie möglich irgendwie geht. Ob wir das hinkriegen?
Ich glaube, was mir in dem Kontext immer einfällt, wenn man ein Coaching macht und im Rahmen von diesem Coaching ist das aufkommen, weil wir auch so weil gewisse Ängste und so weiter gesprochen haben und dann hat sie gesagt, setz dich hin, mach dir deine Gedanken und plane. versuchst zu planen. Wenn du das planst, ist auch die Unsicherheit besser erträglich. Mhm. Ja. Und finde ich noch einen wichtigen Input, der mal hängen geblieben ist.
Und man sieht dann auch, gell, es öffnen sich so viele Türen, man kriegt dann so viel Unterstützung und auf einmal ist dieses Riesenthema, oh Gott, der Anruf kommt und dann bricht unsere Welt zusammen, ist dann auf einmal gar nicht mehr so furchtbar schlimm, sondern man sieht, okay, es gibt den Weg dafür und wir kriegen das hin und auch dann diesen großen Prozess in diese kleinen Etappen. Also wir haben den in Phasen unterteilt, also so in verschiedene Phasen von Anruf bis erste Akutphase bis in Reha-Phase aufgeteilt und haben geschaut, was bedeutet das für uns als Familie? Was bedeutet das für die verschiedenen Situationen, auch mit Kindern? Wo können die dabei sein? Wen bräuchten wir als Unterstützung? Und dann sieht man auf einmal so, wow, dieser riesen, furchtbare Berg, den man da vor sich hat, der ist bezwingbar.
Und weil man ihn unterteilt in kleinere Teile, oder die dann auch für alle machbar sind.
Genau, und das gibt mir halt, ja.
Carmen und Christian, ganz vielen herzlichen Dank für dieses erste wunderbare Gespräch. Im nächsten Zusammentreffen möchte ich mit euch über den Umgang mit der Unsicherheit, also wenn das noch ein wenig näher rückt, ob ein valables Herz gefunden werden kann, diskutieren. Ich möchte gerne aber auch das Warten noch einmal thematisieren und auch über die Tatsache, ein Spenderorgan, etwas Fremdes in seinem Körper, das lebensnotwendig ist, zu kriegen, als Thema angehen. Das war die erste Folge unserer Herzensgeschichten, ein Podcast, den man nicht nur aus Langeweile hört. Es geht darum, mein Name ist übrigens Kurt Eschbacher, meine Neugier nicht nur zu stillen, sondern auch Anteil zu nehmen an einer Geschichte, einer Familie, die mich auch persönlich sehr bewegt. Herzensgeschichten und ich hoffe auf bald.
Vielen Dank.
Dankeschön, Kurt.